Howdy und herzlich willkommen zu eurem B-Western Podcast. Dem Podcast für alle, die staubige Straßen, wackelige Kulissen und fiese Schurken lieben. Yeehaw! So mancher von euch wird sich wahrscheinlich wundern, gibt es eigentlich die B-Western-Sheriffs noch? Und wir können diese Frage jetzt beantworten. Ja, uns gibt es noch. Wir haben eine richtig lange Pause gemacht. Ich habe mal nachgeguckt, unsere letzte Folge ist aus dem März. Ja, aber jetzt haben wir uns nicht in deinem Garten niedergelassen, Papa, ja, um die nächste Folge aufzunehmen.
Ja, nicht Garten, auf meiner Ranch.
Auf deiner Ranch natürlich, in deiner Garten-Ranch.
Ja.
So, dann Graf Cox von der Nudel-Ranch.
Ja, und dann habe ich... Wo ist das eigentlich?
Das weiß ich auch nicht.
50er Jahre. Ja.
Keine Ahnung,
Peter Alexander-Film, ja, die besprechen wir aber nicht.
Ja, das machen wir heute nicht. Wir reden heute über den Film Pony Express, das sagen wir direkt mal am Anfang. Aber jetzt darfst du natürlich, ich begrüße dich jetzt nochmal ganz offiziell, hochoffiziell. Ja. Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast-Format.
Also Julius und ich, wir haben verabredet. Also
merkt ihr das? Gibt kein Hallo zurück.
Nein, Julius wollte das gern so. Ich sollte mich mal nicht mit so einem lahmen Howdy hier melden. Aber ich schaff's nicht. Also ich mach's wie immer. Howdy. Und ob es dann schön wird, das sehen wir dann später.
Ja. Tu vielleicht unseren Hörern und mir auch für später fürs Schneiden noch den kleinen Gefallen, lehne ich ein bisschen zurück beim Reden, weil dann hat man das Mikrofon,
ich denke immer, nicht direkt ins Glas sprechen.
Nein, weil wir haben solche Ansteckmikrofone, er braucht das eigentlich gar nicht, aber er lehnt sich immer nach vorne, als ob das Mikrofon auf dem Tisch steht, das finde ich immer ganz cool. Aber es ist direkt am Revier. So. Es ist direkt am Revier.
Ja, stimmt.
Ja, also ich habe es einleitend schon gesagt, wir reden heute über den Film Pony Express, den du dir ausgesucht hast.
Ja.
Und ich glaube, ich kann es schon ein bisschen vorwegnehmen. Wir haben uns so ein bisschen aus dem Bereich B-Western damit verabschiedet, ne? Mit diesem Schalten-Hesten-Film von 1953.
Ja, das ist ein A-Western, aber wir haben ja auch immer mal besprochen, wir wollen auch Western besprechen, die so viele nicht kennen.
Ja, genau.
Wir beide kennen sehr viele und den kannte ich nicht.
Den kannte ich nicht, auch nicht.
Ein A-Film, klar.
Genau, könnt ihr euch auf der größten Streaming-Plattform, die es ja so gibt, angucken, YouTube.
Ja.
Da ist der Film auf jeden Fall in Deutsch zu sehen. Ich weiß nicht, ob der da auch in Englisch zu sehen ist. Also wenn euch das interessiert im Nachgang oder wenn ihr an dieser Stelle sagt, halt, ich will mir den Film erst angucken, bevor die darüber reden, die beiden, dann könnt ihr das auf jeden Fall da machen. Ich würde sagen, wir steigen so ein, wie wir immer einsteigen in diesem Podcast. Ich mache eine kleine Zusammenfassung, so eine ganz kleine Mini-Zusammenfassung, um was es in diesem Film überhaupt geht. Dann schilderst du, wie immer, deine Eindrücke und die Sachen, die du so wahrgenommen hast beim Schauen, weil du guckst ja immer ein bisschen detaillierter auch hin, Landschaft etc. Ne? Wie sind die Schauspieler, wie kommen die Schauspieler ins Bild?
Detailliert und dafür weitgehend faktenfrei.
Ja, genau. Und dann liefere ich noch ein paar Fakten, aber du bist heute auch nicht ganz faktenfrei unterwegs, denn es geht in diesem Film um zwei historische Persönlichkeiten, aber auf die reden wir gleich noch mal ein bisschen. Also, ganz kurz, hier kommt unser Einspieler, um was geht es in diesem Film? Also im Mittelpunkt dieses Films stehen, jetzt kommen zwei euch sehr wahrscheinlich bekannte Namen, wenn ihr euch schon mal irgendwie mit Western und der Geschichte des Westens Amerikas beschäftigt habt, kommen jetzt, es geht im Mittelpunkt, stehen nämlich Buffalo Bill oder Bill Cody.
1860, ein Jahr vor dem Sezessionskrieg,
genau.
Muss man wissen für die Handlung des
Richtig,
Films.
Richtig, da spielt das Ganze. Und sein Kollege, sein Kumpel, ich weiß gar nicht, ob die in Wirklichkeit echt Freunde waren, das weiß man nicht, im Film wird es uns vorgegaukelt, Wild Bill Hickok, ein berühmter Revolverheld. Gemeinsam unterstützen sie den Aufbau der Route eines Pony Expresses, so heißt der Film ja auch. Das soll nämlich so eine gestaffelte Reiterpost quasi sein, die einmal vom Osten der USA bis in den ganz weit gewaltigen Westen Kalifornien nämlich die Briefe überbringt. Und den sollen die einrichten, diese Route quasi einrichten mit Hilfe von Pferden und so weiter und Relaisstationen. Dabei gibt es allerdings einige politische Intrigen, Saboteure versuchen, dass Kalifornien, da wo der Pony Express enden soll, aus der Union, also die Union, wisst ihr, das ist diese Sammlung aus den Staaten, wie das heute noch ist in Amerika, austreten soll. Und der Film verbindet dabei wirklich so ganz viele verschiedene Sachen. Ne? Also ein bisschen Abenteuerfilm ist es eigentlich. Es ist ein Actionfilm. Ein bisschen
Agentenfilm.
Ja, und auch den Mythos des Wilden Westens. Der wird auch so bedient, indem man sich eben gesagt hat, komm, wir binden diese beiden Figuren ein.
Ja.
Weil es gibt auch diesen Mythos, das sage ich vielleicht an dieser Stelle noch ganz kurz. Und damit bin ich in der Inhaltsangabe auch erstmal ein bisschen durch.
Gut.
Bill Cody, Buffalo Bill, man weiß nicht so genau, es gab den Mann wirklich. Aber man weiß immer nicht so ganz genau, war es ein Aufschneider und was stimmte so wirklich. Auf jeden Fall schreibt er sich auch in sein Curriculum Vitae, hat er sich auch reingeschrieben, auch mal Pony Express Reiter gewesen zu sein. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie den in diesen Film aufgenommen haben. Wild Bill Hickok ist genauso ein Schaumschläger wahrscheinlich gewesen. Aber dass der Pony Express Reiter war, hat man wirklich nirgendwo gelesen, in keiner Biografie über ihn. Den haben sie einfach dazu genommen, weil sie dachten, ist vielleicht ganz cool. Und jetzt würde ich dir fast schon das Wort übergeben, aber lass uns noch ganz kurz vielleicht sagen, ich habe es am Eingang schon gesagt, Charlton Heston spielt die Hauptrolle und der spielt den Buffalo Bill. Ja, genau.
Ja. Und Forrest Tucker spielt den Wild Bill Hickok.
Genau, also, richtig. Also auch ein bekannter Schauspieler.
Auf jeden Fall. Ja, also Handlung, ich präzisiere die noch ein bisschen, weil ich habe den Film erst vor kurzem gesehen, bei Julius ist schon eine Weile her, da ist mir das noch alles deutlicher in Erinnerung. Also das ist alles richtig, geht um die Einrichtung einer Postverbindung. Mhm. Dafür haben den Auftrag bekommen Cody und Bill Hickok. Es geht auch einen politischen Hintergrund, da gibt es intrigante Sezessionisten, die das unbedingt verhindern wollen, teilweise aus geschäftlichem Interesse, teilweise auch aus Idealismus. Und eigentlich von mir für ein Paar gehaltene Personen, die aber wirklich in Wirklichkeit sich als Geschwister rausgestellt haben. Das sind die Geschwister Hastings,
genau.
Rance Hastings und Evelyn Hastings. Die spielen da eine wichtige Rolle. Die wollen beide aus Kalifornien unbedingt verhindern, dass diese postalische Verbindung dann am Ende auch dazu führt, dass Kalifornien seine Eigenstaatlichkeit verliert.
Genau, und an den Rest der USA angebunden wird.
Ja, richtig.
Genau.
Wobei, vielleicht darf ich noch mit geschichtlichen Kenntnissen glänzen.
Auf jeden Fall.
Das ist bis heute noch so. Also die Bundesstaaten 50, ne Julius?
Ja, 50, ja.
Die 50 Bundesstaaten sind keine Bundesstaaten in unserem Sinn, im Sinne unserer Bundesländer. Ja. Das sind eigene Staaten im Staat.
Genau, ne? Ja. Ganz eigenen Senaten ja nochmal und ganz eigenen Gesetzen jeweils, die halt differenzierter sind, als das in Deutschland ist, weil gelten ja in allen Bundesländern dieselben Gesetze. Ja.
Was im Bundestag abgesprochen wird, muss dann anschließend noch im Bundesrat entschieden werden und so weiter. Aber war nur ein ganz kurzer Ausflug. Also Rance und Evelyn, eigentlich beide auf der kalifornischen Seite. Evelyn wechselt dann im Laufe der Handlung die Seiten, weil sie zu Recht merkt, da geht es aber auch um Geschäftsinteressen. Da spielt Waffenhandel eine Rolle. Also Indianer werden mit Waffen versorgt und so weiter von einem angeblichen Vertreter der kalifornischen Seite und so. Also in Wirklichkeit wollte der lediglich Geld verdienen. Also skrupellose Typen und so spielen da auch eine Rolle. Das ist eigentlich alles dabei.
Die Indianer quasi oder die Native Americans dann eben aufbringen gegen diese Einrichtung dieses Pony Expresses und da muss sich dann auch Wild Bill Hickok und sein Kumpel Bill Cody eben auch mit den Indianern entsprechend rumschlagen, sage ich mal in dem Fall, um das Ganze zu lösen. Ne?
Ja. Ja. Und ich will das final, also die entscheidende Überraschung, ist dann wirklich eine Überraschung, da habe ich eigentlich mit dem Ende nicht gerechnet, da will ich jetzt gar nicht vorweggreifen, ich sage nur allgemein, Ziel der Postreiter war Sacramento und man sieht dann im letzten Teil des Films, da sieht man, also der spaltet sich eigentlich in zwei Teile, am Anfang kommt man ein bisschen umständlich, findet man in die Handlung rein. Ja, aber hinterher ist das wirklich Action und Abenteuer. Das ist die pure Freude. Man sieht also Postreiter im Dauergalopp, wie sie durch die Prärie jagen, gejagt werden von Indianern, Attentätern und einem fleißigen Orchester.
Also es ist...
Stimmt.
Das Orchester ist wirklich sehr fleißig. Ne?
Also
auch direkt am Einstieg des Films habe ich gedacht, mein Gott, da scheppern aber die Orchestermusik vor sich hin. Ne?
Der Film ist von 53, das ist noch sehr im Geiste der 40er.
Ja, total. Ne? Also diese musikalische Untermalung, die brettert da die ganze Zeit ein. Ja.
Und Cody ist natürlich der letzte Reiter in der Kette, in der Briefkette. Und er erreicht selbstverständlich auf den Punkt genau den Zielort Sacramento. Mhm. Damit ist der Film grob erzählt.
Ja, ne? Genau.
Also jetzt steige ich in das ein, was mir dann doch mehr Freude macht. Also schildern, warum ich diesen Film für einen sehr nicht bedeutenden, aber einen richtig prächtigen Western halte. Also man sieht alles, was ein Western braucht. Man sieht kampfeslustige, radebrechende Indianer. Mhm. Das geht da ungefähr so.
Die tauchen ja auch direkt in der ersten Szene auf. Ne? Also es ist die erste Szene, müsst ihr euch vorstellen. Opening Scene, wie man immer sagt, Eröffnungsszene. Ja. Man sieht das weite Land. Und Bill Cody, also Buffalo Bill, verliert eigentlich im Prinzip direkt sein Pferd in einem Indianerkampf. Genau, das ist ja das, was du sagst. Also wir steigen direkt mit einer Action ein, einer Action-Szene, die aber auch ziemlich cool endet. Ich weiß nicht, ob du das gerade erzählst. Ich finde es ganz cool. Die Indianer sind nur mit Pfeil und Bogen bewaffnet.
Ja.
Und Buffalo Bill hat diese beiden silbernen Colts, die so ein bisschen aufschneidermäßig sind. Ich mag sowas eigentlich nicht in Western, aber es ist, passt
aber
irgendwie
es passt,
zu
so
ihm.
War er ja wohl
weil er war auch so ein bisschen so ein Schauspieler und so. Und,
also die Indianer,
ne,
also ich rede jetzt mal auf all die uns sattsam bekannten, nicht immer, aber zum größten Teil geliebten Standards da in Western, also die sprechen eben auch die Indianer so, wie man das kennt.
Ja.
Du erst kämpfen mit gelber Hand.
Ja,
ne? Genau. Also dass die Indianer natürlich gelbe Hand oder roter Büffel, so heißen die immer, und dass sie nicht richtig sprechen können, ist natürlich auch klar.
Ein totales Klischee, was da immer
natürlich,
eingebaut
wird. Natürlich, also Klischees sind da massenweise drin, da kann man dran Freude haben, ich lache drüber. Ne?
Ja.
Also dass die Indianer gelbe Hand, heißt, ich meine, viel Auswahlmöglichkeiten gibt es in Western nicht. Ne?
Ja.
Und dann gibt es natürlich schmalzlockige Schurken mit diesen gemusterten Taftwesten unterm Anzug.
Ja.
Den sieht man natürlich sofort ein, wes Geisteskind die sind. Man gibt also tadellos gekleidete Westernhelden, also flotte, gefranste Wildlederjoppen.
Mm.
Sehr rustikale.
Ja, so eine kleine Modenschau da, die da stattfindet.
Sehr rustikale Blockhütten.
Ja,
da freuen wir beide uns auch immer drüber. Sehr gemütlich.
Ja.
Dann gibt es echte Männerfreundschaft, natürlich zwischen Cody und Hickok, die es in Wirklichkeit wahrscheinlich nicht gegeben hat. Es gibt buhlende, schöne Frauen.
Ja.
Also Rivalinnen der Liebe. Ich glaube, es gibt auch ein...
Genau, da haben wir nämlich die Evelyn Hastings, wird gespielt von Rhonda Fleming, die auch nicht unbekannt war eigentlich in der Zeit.
Ja, fand ich auch sehr ansehnlich.
Ja,
Die beiden irgendwie auf ihre Art.
Ja, also, ich muss sagen, da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Es gab ja noch diese Danny Russell, dieses jüngere Mädchen quasi, die erstmal so einen Look hatte, muss man ja auch sagen.
Wie Calamity Jane.
Ja, Calamity
Jane. Das war für mich eine Anleihe.
Oder Calamity Jane, so wie die ja eigentlich, glaube ich, heißt. Und dann ist sie ja so... die fand ich aber auch ein bisschen, bisschen nervig. Leider musste sie eine nervige Rolle spielen vom jungen, verliebten Mädchen so. Aber hat ja natürlich auch am Ende auch ein tragisches Ende. Ne,
aber das wollen wir ja nicht verraten.
Ja.
Also,
beziehungsweise, wir können ja wieder sagen, es gibt einen Spoiler und dann erzählen wir das Ende.
Oder so.
Ja. Ne?
Also auch klassisches Motiv, Rivalinnen der Liebe. Mhm. Und dann gibt es Massengefechte, Einzelkampf.
Mhm.
Das von mir persönlich außerordentlich geliebte, erinnert mich immer an also pantomimisches Anschleichen ne, zu indigenem Getrommel.
Ja.
Ne, gibt es auch.
Also,
find ich, wunderbar, im Mondlicht natürlich. Ne? Was habe ich da noch? Also dann natürlich diese legendären, untadeligen Wildwesthelden, die, wie wir beide ja schon zwei, dreimal gesagt haben, es so ganz sicher nie gegeben hat, macht aber nichts, gehört dazu. Weil diese
ist halt totale Geschichtsklitterung.
Ja, das ist eben das Genre, ein Filmgenre, nicht irgendeins, sondern eins, das essentiell ist für das amerikanische Selbstverständnis.
Mhm.
Und also mit den beiden Bills, Julius hat sie genannt, Wild Bill Hickok und Bill Cody, genannt Buffalo Bill. Und dann eben diese Heldin, die mich doch schon an Calamity Jane erinnert, obwohl die da nicht erwähnt wird. Es gibt geölte Pistolen, die Blitz und Feuer speien und deren Donnerhall durch eine wundervolle Landschaft.
Absolut.
Hallen.
Halt. Ne?
Ja. Die muss ich auch nicht beschreiben, weil die ist genauso, wie sich die Leute, die sich das hier anhören und sich das gerne und freiwillig anhören, das muss ich nicht beschreiben. Die wissen genau, wie sowas auszusehen hat.
Genau.
Und so sieht das aus.
Ja.
Lange Prärielandschaft, Felsen im Hintergrund, dramatische Kulisse jedenfalls. Mhm. Ich wollte ja nicht beschreiben, ich lasse es auch. Ja,
ist doch gut.
Ne? Ja. Und deshalb hatte ich also wirklich viel Freude an diesem Film.
Mhm.
Also ich könnte jetzt, wir machen Folgendes.
Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Ich erzähle über den Bill
Ihr müsst ja wissen, mein Vater überrascht mich in diesem Podcast auch immer, weil ich,
ja, ich mich selber
so eine Klatte, die ist voller handschriftlicher Zettel und ich kann das kaum lesen, weil das ist
natürlich unbedingt auf Kopf, Netz, wie das aussieht.
Auf Kopf können wir gerne machen. Wir machen so der Folge, machen wir mal ein Foto von deinen handschriftlichen
Notizen. Genau.
Ja, ja. Das finde ich gut.
Gut, gut, ja. Solange ich nicht drauf bin, ist das
nee, okay. Nee.
Also die Helden.
Sag mal was über die Helden.
Wild Bill hat mich irgendwie mehr interessiert.
Also Wild Bill Hickok hat dich mehr interessiert als Buffalo Bill.
Irgendwie schon, ja. Ich weiß nicht warum. Und doch, ich weiß warum. Er war schon ein Schießheld. Von vielen wird das behauptet und so weiter, aber er war wirklich einer, dessen, sagen wir mal, Vorliebe für Schießereien und so weiter dann auch wirklich viele Menschen das Leben gekostet hat. Es gibt ein legendäres Duell von 1865 in Springfield. Mhm. Dort hat sich Bill Hickok duelliert mit David Tutt, der okay. uns allen jetzt nichts sagt.
Wahrscheinlich nicht. Der ist aber ja wahrscheinlich gestorben in diesem Duell.
Ja, David Tutt, selbstverständlich. Hickok hatte dann noch ein längeres Leben, erstaunlicherweise. Also Hickok tötete zielsicher David Tutt durch Herzschuss. Mhm. Man muss sagen, dass David Tutt an diesem Duell nicht ganz unschuldig war, weil er war ja auch ein großer Spieler, der Hickok. Und in einem ein Spiel hatte Hickok gegen Tutt irgendwann mal im Vorlauf dieses Duells verloren. Mhm. Und als Gewinn hat David Tutt eine Kettenuhr kassiert, die für Hickok irgendwie nicht nur eine materielle Bedeutung hatte. Und Hickok hat wohl zu ihm gesagt, also klar, du hast die gewonnen, aber ich will die nie wiedersehen. Zeig mir die bitte nicht.
Ja.
Und an diesem Tag dieses verhängnisvollen, für David Tutts verhängnisvollen Duells in Springfield, trug er die wohl demonstrativ, um Hickok zu reizen.
Zu provozieren.
Okay. Ja, ja, und da hatte Hickok sich natürlich auch wahrscheinlich ganz gern provozieren lassen. Mhm. Und es kam zu diesem Duell mit dem geschilderten Ausgang. Interessant ist das deshalb, weil das ist das erste dokumentierte Duell dieser Art. Mhm. Also man stand sich gegenüber auf der Main Street und duellierte sich. Und das ist tatsächlich das erste, 1865, ich sag nochmal das Jahr, zum ersten Mal dokumentiert, das erste Duell.
Erste Shootout von, quasi.
Ja, es gibt auch einen englischen Ausdruck dafür, den habe ich jetzt vergessen.
Ja.
Vielleicht liefern wir den noch nach, weil es war eine wunderbare englische Formulierung, aber ist egal. Also das, wofür die Western bekannt sind, wofür wir die Western ja, Duell, ja auch unter anderem ja kennt, alle ne? lieben, ja. die fanden dort kaum statt.
Ja, ich weiß. Ne? Das ist auch so eine Hollywood-Erfindung.
Ja, und das ist das erste wirklich dokumentierte. Das ging auch für Wild Bill ganz gut aus, weil es gab danach ein Gerichtsurteil, Freispruch für Wild Bill Hickok. Der Richter begründete das damit, er sei ja auch provoziert worden und so weiter. Außerdem seien ja beide bewaffnet gewesen, also gleiche Chancen für beide. Und das ist ein richtiges Urteil, wie man sich das von einem Wildwestrichter so vorstellt. Da war er also von aller Schuld befreit. Und dann sollte man vielleicht noch sagen, das ist sozusagen meine Überleitung zu Julius, der ja gleich über den anderen großen, die andere große Legende des Wilden Westens erzählen wird. Ich meine, warum ist das so? Ist das uns so Erinnerung geblieben? In Erinnerung, dass diese Duelle, gerade dieses überhaupt Duelle, warum finden wir Duelle so faszinierend? Ja. Das hat, glaube ich, mit der Ilias zu tun. Also da ging es ja Achill gegen, sag mal, Hektor.
Ja.
Achill gegen Hektor und so. Und seitdem lässt uns das vor allen Dingen wahrscheinlich die männliche Bevölkerung die Faszination dieser Duelle lässt uns das nicht mehr los. Und das, ich habe auch natürlich eine Menge über sein Leben gelesen und so, wo der geboren ist, hat mich alles nicht interessiert. Das ist natürlich haften geblieben, deswegen erzähle ich euch das jetzt. Ist ja kein Zufall, ich habe das ja auch begründet. Und dieses Legendenhafte, und das ist jetzt meine Überleitung für dich, da kannst du direkt weitermachen. Diese Heftchen, ne? Diese Abenteuerheftchen.
Ja.
Und das auch in Zeitungen wurden diese Geschichten erzählt. Und die Amerikaner haben, das waren begeisterte Zeitungsleser. Mhm. Überhaupt die Botschaft dieser Revolution, dieses Freiheitskampfes gegen England.
Mhm. Also bis zum 1776.
1776, ja. Das hat sich ja nur deshalb so verbreiten können, dieser Geist, aber auch konkret, ich meine, in diesem großen Gebiet der Oststaaten, ne, der Ostkolonien, ist ja auch schwer, da miteinander zu kommunizieren.
Ja,
das machten die über Zeitungen und Kommunikation war ja auch nötig. Man musste ja irgendwie auch sich abstimmen. Mhm. Die Politiker mussten sich abstimmen, die Menschen, die da kämpften, mussten sich irgendwie aufeinander einrichten.
Ja, voll.
Das geschah über Zeitungen.
Ja, und das ist dann natürlich auch mit diesem Duell auch passiert.
Ja, und diese Legendenbildungen und diese Geschichten, die haben sich eben, weil die wurden den Dichtern aus den Händen gerissen.
Ja.
Und diese Faszination hat sich auch deshalb bis heute so lange konserviert.
Ja. Ne? Ja, total. Und Hollywood hat natürlich dann dieses Bild von diesen Duellen.
Jeder kein,
auch kaum ein Western kommt ja ohne dieses Duell aus.
Ja.
Auch, um da vielleicht nochmal den Kreis zu schließen, auch in unserem Western, den wir heute hier vorstellen, Pony Express, gibt es am Ende das Duell zwischen dem korrupten Politiker und Buffalo Bill.
Ja.
Und das ist nochmal ein richtig harter Shootout. Also ich fand, da wurde nochmal tüchtig geballert, richtig tüchtig geballert. Und am Ende natürlich findet auch dort wieder der Böse, jetzt kommt der Spoiler, auch seine gerechte Strafe.
Ja, den Spoiler meinte ich gar nicht, den darfst du ruhig.
Ja, ja, genau. Du wolltest nicht das mit der Danny erzählen zu Ende. Naja, dann lassen wir das als kleinen Spoiler drin, was passiert mit Danny, dem jüngeren Mädchen oder der jüngeren Frau der beiden, die sehr verliebt ist in Buffalo Bill.
Genau wie Frau Hastings, Evelyn Hastings auch.
Ja, genau. Also er trägt zwei Frauen, die in ihn verliebt sind.
Ja.
Für wen er sich am Ende entschieden hat, guckt euch den Film an. Ist auch nicht so lang, 137 Minuten. Also 97 Minuten
rund sind 100,
sorry, ja, genau,
rund 100,
genau, genau. Ja. 137 sind es nicht, sondern es sind 97 Minuten, sorry,
wie versprochen. Ja.
Genau, dann lass uns über die andere Legende noch kurz sprechen und dann vielleicht über die Schauspiellegende Charlton Heston sage ich vielleicht auch noch ein paar Worte.
Ja, du bist jetzt dran.
Genau, du hast es gerade schon gesagt, also in dem Film ist es sein Kumpel, ob das im wirklichen Leben jemals so war, ich bezweifle es. Buffalo Bill oder Bill Cody, wie er eben genannt wurde, der wurde so genannt, Buffalo Bill, weil er angeblich, also er war Büffeljäger und unfassbar viele von diesen Tieren erlegt hat. Darunter muss man sich jetzt, wir haben gerade über diese heroischen Sachen gesprochen, nichts Heroisches vorstellen.
Tun wir auch nicht.
Diese Tiere wurden einfach auch von Zügen aus abgeknallt, die wurden gnadenlos niedergemetzelt. Der Hintergrund dessen war, dass man den vor allem den Native Americans, die in der Prärie lebten und vom Büffelfleisch sehr abhängig waren, die Lebensgrundlage nehmen wollte. 5000
habe ich gelesen.
5000. Wahnsinnig Büffel viele. Also es müssen sich, es gab Büffel am Ende nur ein paar tausend Büffel überhaupt in den ganzen USA. Mhm. Dass diese Tierrasse überhaupt noch lebt, das ist wirklich dem zu verdanken, dass man die dann irgendwann tatsächlich im 19. Jahrhundert auch schon angefangen hat zu schützen, also mit Naturschutzgesetzen und Tierschutzgesetzen in dem Fall. Genau, aber da hat er sich hervorgetan, gelebt hat er von, ich sag das mal dazu, von 1800, weil es relativ alt geworden ist, die damalige Zeit, 1846 bis 1917, also quasi bis zum Ende des Ersten Weltkrieges hat er noch gelebt und arbeitete eben als Pony Express Reiter, zumindest hat er das immer selber erzählt, Scout und Büffeljäger, das habe ich gerade gesagt. Und vor allem aber wurde er berühmt später in seinem älteren oder zweiten Teil seines Lebens quasi, indem er nämlich eine Western-Show, als der Wilde Westen nämlich eigentlich schon vorbei war, ins Leben gerufen hat und damit tourte durch die
auch
USA.
Europa,
also ihr müsst euch
England,
vorstellen, genau, da wurden dann diese Sachen nachgestellt, wie die Schlacht am Little Big Horn beispielsweise, wo ja die Sioux-Krieger zum ersten Mal geschafft haben, eine Kavallerieabteilung unter dem berühmten General Custer zu schlagen und überhaupt mal einen großen Sieg zu erringen gegen die amerikanische Armee, die US-amerikanische Armee. Das wurde darin nochmal dargestellt. Und er hat es sogar geschafft, beispielsweise Sitting Bull als Schauspieler da zu engagieren. Der spielte tatsächlich mit in diesen Western-Shows.
Und
er tourte nicht nur.
Auch ein persönliches Verhältnis, meine ich.
Ja, ja, genau. Haben, ne? Die waren Freunde und er hat es tatsächlich geschafft, ihn anzuwerben. Und das machte natürlich diese Wild-West-Show, die er dann hatte, noch attraktiver. Und das ging nicht nur so in den USA. Das war so erfolgreich. Also er war in Deutschland, in München, habe ich gelesen, war, glaube ich, auch mit dieser Wild-West-Show, in Paris auf jeden Fall, in London und hat damit auch den Mythos des Wilden Westens und diesen Verdienst darf man ihm, glaube ich, gar nicht so nachsehen, den Mythos des Wilden Westens damals schon in die Köpfe der Europäer gebracht. Mhm. Also diese ganzen Sachen wie Karl May, über den wir ja auch schon in der Folge gesprochen haben, sogar in zwei Folgen, wir haben schon Winnetou-Folgen besprochen, hört da gerne auch nochmal rein, da reden wir relativ viel über Karl May. Diese ganze Idee des Wilden Westens, des edlen Wilden, wie man immer so schön sagte, in Anführungsstrichen, ne? Des heldenhaften Revolvermannes, das wurde in die Köpfe transportiert schon damals. Und gerade auch in Deutschland waren diese Wild-West-Shows sehr beliebt und man wollte das unbedingt sehen. Und damit hat er sich dann eben nochmal so den Mythos des Wilden Westens weltweit verbreitet. Das war so vielleicht so sein größtes Vermächtnis, sage ich mal. Neben den Sachen, die er sonst so über sich erzählt hat, wo man aber nicht genau weiß, ob das jetzt wirklich alles so stimmte.
Ja, der edle Wilde.
Genau.
Zusammen mit Jean-Jacques Rousseau.
Ja, genau, solche Sachen.
Hat er dann
aber er prägte eben dieses Bild
in den Menschen der Europa.
Ja, genau. Und dann hat es eben, natürlich, aber sein Verdienst war eben genau, dass du diesen Mythos, den auch dann Hollywood weitergesponnen hat, ne, jahrzehntelang, deswegen haben wir diesen Podcast, weil es wirklich Jahrzehnte waren, in der Western ja wirklich das Kino dominiert hat und das Fernsehen. immer weitergetragen hat. Und er war eigentlich mit so ein bisschen ein Pionier, ne, dieses Mythos voranzutreiben, diesen Mythos voranzutreiben. Zu Wild Bill Hickok wollte ich auch noch was kurz ergänzen. Der ist tatsächlich nur 39 Jahre alt geworden. So alt ist er gar nicht geworden.
Wusste ich nicht. Ich dachte, der hätte auch noch eine.
Und der wurde ja, und das hast du gar nicht so ganz genau gesagt, aber der wurde 1876 in dem berühmten Goldgräber-Moloch-Kaff Deadwood erschossen.
Ja,
wo sich ja viele rumgetrieben haben. Auch die von dir schon angesprochene Calamity Jane war auch dort vor Ort. Gibt es auch eine Serie Deadwood. Und da ist es ja während eines Pokerspiels erschossen worden. Und zwar natürlich auch von hinten. Also, und der Mann, der ihn erschossen hat, den Namen habe ich jetzt nicht parat, aber der hat sich natürlich, wollte unbedingt ihn erschießen, um halt berühmt zu werden. Das Ganze ist aber nicht ganz so geglückt. Also man hat ihm das doch schon ziemlich übel genommen, dass er den erschossen hat. Aber was bis heute erhalten ist aus diesem Pokerspiel, bei dem er erschossen wurde, ist das sogenannte Dead Man's Hand. Das ist dieser Spielzug, sage ich mal, beim Pokern. Dieses Blatt, wenn man das auf der Hand hat. Das gilt heißt bis heute so wegen Wild Bill Hickok und diesem Tag, an dem er erschossen wurde. Diese
Blattkombination in Händen hielt. Ich weiß aber noch was. Also ihn zu erschießen, das konnte ja nur gelingen durch irgendeinen Zufall.
Ja.
Ne? Und zwar normalerweise setzte sich Wild Bill Hickok, so wie wir beide das natürlich in seiner Rolle auch getan hätten, immer so, dass er mit dem Rücken zur Wand saß.
Ja.
In diesem Fall saß er
mit dem Rücken zur Tür, ne?
Und
hat er den Fehler gemacht.
Er muss sich da ganz sicher gefühlt haben oder sowas. Deswegen war das überhaupt nur möglich.
Das Ähnliche übrigens, kennt ihr auch. Ich hatte so ein Buch früher, das finden wir leider nicht mehr hier in unserem Archiv. Ja. Das ist die Männer, die in Stiefeln starben, hieß das. Da konnte man das auch nachlesen, wie das genau abgelaufen ist. Da ist auch drin, da steht auch drin, wie die Dalton-Brüder erschossen worden sind. All diese berühmten Leute. Jesse James ist ja auch so erschossen worden, auch hinterrücks quasi beim Gardinenaufhängen erschossen worden. Also das ist alles wirklich... das ist alles alles so
unglamourös.
Also wir haben über Mythos gesprochen und das ist wirklich gar kein Mythos. Und auch Deadwood, ich habe über Deadwood mal in der, hier, du kennst Geo-Epoche, diese Hefte, ne, habe ich mal darüber gelesen. Das war wirklich ein Moloch, ne? Da gab es Krankheiten, von denen willst du nichts wissen. Ja. Da war es dreckig, da waren die Leute nur, weil sie Gold gesucht haben, was ihnen aber auch direkt wie aus den Händen geklaut wurde im Prinzip. Und da war, aber Wild Bill Hickok wollte auch da sein, weil es ein berühmter Ort ist. Und das muss man dazu sagen, die ganzen Leute waren auch da, weil es da keine Gesetze gibt. Das war ein gesetzloser Ort.
Ja.
Das heißt, du konntest auch nicht nachverfolgt werden für irgendwelche Sachen, die du in anderen Bundesstaaten gemacht hast. So, das vielleicht nochmal ganz kurz zu Wild Bill Hickok und zu Buffalo Bill bzw. Bill Cody, was der so der geschichtliche Hintergrund von den beiden war. Ich habe euch ja gerade versprochen, ich sage auch nochmal was zu Charlton Heston. Bei Charlton Heston ist immer schwierig, was über ihn zu sagen, weil eigentlich jeder, der irgendwann mal schon mal einen Film geguckt hat, zumindest schon mal den Namen gehört. Also ihr kennt ihn auf jeden Fall, wenn ihr den jetzt nicht aus diesem Western kennt, kennt ihr ihn aber auf jeden Fall aus Filmen wie Ben Hur, Läuft immer an Ostern, Die Zehn Gebote, wo er Moses spielt. Auch ein monumentaler Riesenfilm aus den 50er Jahren, als diese Monumentalfilme ja sowieso total im Trend waren. Und da war er der ideale Schauspieler für.
Die übrigens von Walt Disney Studio entstanden sind.
Stimmt, genau. Also da reden wir jetzt aber über die Zehn Gebote, ne?
Ja.
Ja, genau. Und ja, Ben Hur muss man nichts drüber sagen. Das berühmte Wagenrennen, jeder kennt es. Es ist hundertfach zitiert worden in anderen Filmen. Jeder kennt das. Genau, und in diese Zeit fällt aber auch dieser Film. Tatsächlich, also Pony Express ist ja von 1953, also da war er schon sehr berühmt. Also er war da schon ein großer Schauspieler. Und deswegen finde ich es besonders interessant, dass er sich im Prinzip so einem kleinen Western nochmal angenommen hat, weil das ist jetzt nicht der ganz große Wurf, aber er hatte ja in der Zeit schon ganz große Erfolge gefeiert mit diesem Monumentalfilm eben.
Es war aber auch keine billige Produktion.
Nee, gar nicht. Es ist eine Paramount-Produktion. Genau, über den sage ich auch nochmal was.
Den kannte ich gar nicht.
Über den kann ich auch gleich nochmal was sagen, aber lass mich kurz noch mit Charlton Heston das zu Ende sagen. Also er spielt, das haben wir auch jetzt eingangs schon oft gesagt, er spielt eben den Buffalo Bill Cody. Er macht das auch sehr gut. Ich finde, er diese vorwitzige Art, die er so vorgibt.
So vorwitzig wie die Feder, die er im Hut hat.
Genau, und auch die silbernen Pistolen mit seinem Namen drauf. Also es ist alles, also er spielt das gut, finde ich. Ebenso auch wie Forrest Tucker übrigens auch sehr gut den Wild Bill Hickok spielt. Das machen die beide schon sehr gut. Was ich aber noch kurz erzählen wollte über Charlton Heston, ich finde es total interessant, weil galt immer als einer der, man sagt das ja immer, es ist ja immer schwierig zu sagen, aber politisch immer auf der richtigen Seite eigentlich stand. Also er hat sich in den 60er Jahren sehr stark für die Bürgerrechtsbewegung unter Martin Luther King beispielsweise engagiert. Unter anderem auch mit anderen Schauspielern, wie Paul Newman beispielsweise, der sich da ja auch sehr engagiert hat mal in der Zeit. Also Charlton Heston ist bei diesen Märschen, ne, die es nach Washington gab, ist der mitgelaufen und hat immer wieder Partei auch dafür ergriffen, dass dass in den USA man endlich für Gleichberechtigung aller dort lebenden Menschen sich eintreten müsste und so weiter. Aber dann gab es irgendwann, und er hat ja noch einen großen Erfolg beispielsweise auch Ende der 60er gefeiert, nochmal mit Planet der Affen von 1969, auch ein total, also muss man auch nicht viel drüber sagen, Papa, weißt du auch, es ist ein Meilenstein-Film, ist eine super Darstellung, die er da macht und hat sich nochmal neu erfunden, ja, als Schauspieler auch dann Ende der 60er. Ja. Dann weißt du auch, gibt es noch diesen anderen Science-Fiction-Film, Soylent Green, hat er sich auch nochmal neu erfunden.
Ja.
Und dann aber irgendwann, so Ende der 70er, 80er Jahre vor allem, da brach seine Karriere ein, also er war nicht mehr gefragt. Und da habe ich ein ganz interessantes Zeitzeichen beim WDR drüber gehört, das ist jetzt auch hier meine Quelle, das könnt ihr euch gerne auch mal anhören, WDR 5 Zeitzeichen, war es eben so, er hat kein Engagement mehr gehabt. Und dann hat ihn irgendwann diese National Rifle Association angefragt, ob er nicht mal Lust hätte, für sie ein bisschen Werbung zu machen. Und da in diesem Zeitzeichen wurde es so interpretiert, dass es so gewesen, aufgrund des Mangels an Interesse an seiner Person noch, hat er quasi da nochmal sein schauspielerisches Können ausgepackt und hat Werbung für Waffen gemacht und für diese ja wirklich sehr fragwürdige, für diese wirklich sehr fragwürdige Vereinigung da in den USA. Und dort kommt auch dieses berühmte Zitat her: I will give you my gun if you pray. Or take it from my cold dead hands.
Ja.
Und er war schon ziemlich alt und hatte dann wirklich so eine alte, also eine alte, aus der Revolutionszeit, so eine alte Flinte auf der Hand.
Ja.
Und ich finde es ein bisschen schade. Also man sagt so ein bisschen, man weiß ja nicht, wie er kognitiv noch aufgestellt war. Ja, es war ja in seinem im letzten Teil seines Lebens, obwohl er bis 2008 gelebt hat. Aber es muss in der Zeit gewesen sein.
Da fällt es natürlich John Wayne ein, der in seinen letzten Lebensjahren einfach nur peinlich
auch,
war.
Auch rassistischste Äußerungen getätigt hat, leider. Ja, man erinnert sich dann an diese Oscar-Verleihung, wo er die Indigene, die den Oscar entgegengenommen hat für Marlon Brando bepöbelt haben soll aus dem Publikum raus und so, weil sie sollte sich von der Bühne scheren und so. Also man sieht eben, da oben scheint die Kalkleiste dann nicht mehr ganz so hart gewesen zu sein, sondern eher weich geworden zu sein, der Keks. Das ist ein bisschen schade, also finde ich, dass er dann am Ende sich da hat vereinnahmen lassen von einer wirklich fragwürdigen Organisation.
John Wayne war verheiratet mit einer
Mexikanerin.
Ja, genau. Sein bester Freund war der Schauspieler, über den Film haben wir neulich gesprochen, der fällt mir natürlich auch nicht mehr ein.
Ja, der wurde den schwarzen Sergeanten
spielt. Ich glaube, der Film heißt auch der schwarze Sergeant. Diese Rolle, ich glaube, der Schauspieler hieß Rutledge. Diese Rolle hat ihm sogar John Wayne vermittelt. Also das ist überhaupt gar nicht begreiflich, was du diesen alten Leuten
also manchmal wir haben es gerade, wir können
ja auch gerade, ich muss mich also in Acht nehmen.
Ja. Genau, ich meine, wie gesagt, aber das ist sowas, das haben wir auch hier, sag ich mal, in unserem redaktionellen Vorgespräch ja kurz besprochen.
Und natürlich, die führen wir tagelang vorher.
Ja, tagelang vorher, nee, aber wir machen das ja schon, dass wir uns kurz vorher besprechen und da haben wir beide wirklich gesagt, was ist das immer, aber wir wollten es auf jeden Fall hier an der Stelle auch mal teilen mit euch, weil es schon ein bisschen Schatten wirft auf Charlton Heston, finde ich auch sein letztes Drittel seines Lebens.
Und weil wir uns betrogen fühlen,
ich
in meinen Kindheitserinnerungen und in meiner Verehrung für diese Leute
und du ja ganz ähnlich auch. Ja, und wo ich eben auch denke, eben jemand, der sich privat in den 60ern so für die Bürgerrechtsbewegung engagiert hat, dann eben so eine Drehung macht quasi. Ich verstehe sowas nicht. Und das kann ich nur damit, und das war in diesem Zeitzeichen auch so die Erklärung, kann ich nur damit dem kognitiven Zustand einfach auch erklären, dass man sich halt plötzlich irgendwie, weiß ich nicht mehr gefragt gefühlt als Schauspieler und dadurch eben sich gesagt hat, komm, dann mache ich jetzt für die Werbung, was aber eben trotzdem verurteilungswürdig
ist, finde ich immer noch. Mit den Überzeugungen ist es ähnlich wie mit der Kleidung, ne? Die lassen sich auch wechseln. Besser, man hat keine großen Überzeugungen, so wie ich.
Ja.
Da bist du nackt, da kannst du deine Kleider nicht wechseln.
Genau.
Ne?
Das ist natürlich eine Sichtweise, aber andererseits muss man auch sagen, hat man keine Berater? So Schauspieler kennen doch so viele Leute. Ne? Warum das? Aber egal, das wollte ich an der Stelle nur mal mit euch teilen, weil es ja auch ein bisschen,
geht
auch
um
Historie hier in diesem Podcast. Um die Schauspieler.
Um betrogene Kindheit.
Genau,
Verehrung,
auf jeden Fall.
Wir haben diesen Männern gehuldigt und dann tun sie uns sowas an.
Total. Ne? Und man ist eben auch enttäuscht. Aber diese Enttäuschung wollte ich einfach mit euch teilen, mein Vater auch.
Auch mit mir.
Genau.
Ich habe noch was zu ergänzen.
Du wolltest aber noch ganz kurz, sage ich das noch eben, weil du hast noch was zu der Regie noch mich gefragt. Ne? Das ist ja von Jerry Hopper gemacht,
dieser
Film. Jerry Hopper habe ich tatsächlich, der war ein sehr krasser Serienregisseur.
Fernsehen, ne?
Perry Mason hat er beispielsweise
Habe ich schon
gemacht.
Vermutet, ja.
Die Leute von der Shiloh Ranch hat er Folgen gedreht. Also er hat sehr, sehr viel Serie gemacht, deswegen...
Dafür war das aber eine beachtliche
Regie. Sehr beachtliche Leistung. Ne? Und dann gilt aber auch, und das wollte ich dazu auch noch sagen, weil das sind wir euch an der Stelle noch schuldig, wo wurde denn das Ganze überhaupt gedreht und wie? In unserem sehr geliebten Technicolor natürlich gedreht.
Ja.
Und unter anderem rund um Canap. Diesen Ort kenne ich nicht, also den kennen wahrscheinlich die wenigsten, aber das ist der Ort, wo eigentlich all diese Western immer entstanden sind. Hat man den Felsen auch wieder erkannt. Natürlich in dem berühmten US-Bundesstaat Utah wurde auch dieser Film gedreht. Natürlich auch im Studio, klar.
Habe ich vergessen, aber, aufzusehen.
Ja. Aber es ist einfach so, dass
aber wenig
Studioaufnahmen. Ist ja die bekanntesten Western-Kulissen, ist immer Utah gewesen eigentlich.
Ja.
Und was ich noch sagen wollte, und dann kannst du gerne noch das Wort wieder ergreifen, ist, mir ist noch ein der Böse aufgefallen, Cooper, der Waffenschieber. Hast du das Gesicht erkannt?
Ja, natürlich.
Ja, wer war das denn? Woher kanntest du den denn?
Das ist mir jetzt unangenehm, aber ich habe das Gesicht erkannt.
Ich erkenne oft Gesichter, aushelfen?
Ohne dass mir die Namen einfallen.
Soll ich dir aushelfen?
Ja.
Ist der Schwarze Falke gewesen, der Schauspieler, der den Schwarzen Falken gespielt
hat? War das etwa der Schwarze Falke
selbst? Ja, genau, der Schwarze Falke selbst.
Ja.
Also einer, der, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, das wird den HörerInnen wahrscheinlich kaum so gehen, aber guckt euch wirklich den besten Western aller Zeiten an. Der Schwarze Falke.
Das sowieso nicht.
Ja, der Schwarze Falke und das auf Englisch The Searchers.
Ja.
The Searchers mit John Wayne eben in der Hauptrolle.
Ah,
und dort spielt er eben den Häuptling der Comanchen.
Ja.
Und über den möchte ich noch mal ganz kurz was sagen. Hier spielt er eben den Waffenschieber Cooper.
Ja.
Und ist ganz interessant, der hieß nämlich eigentlich Heinrich von Kleinbach, dieser Schauspieler.
Und er sah für mich so indianisch aus.
Ja, er konnte so gut den Native American spielen. Und das habe ich gar nicht gedacht. Er ist in Berlin geboren tatsächlich. Also er war
wunderbare
Deutscher, 1912
Geschichte.
In Berlin geboren. Das wollte ich nochmal mit euch teilen. Und 1990 dann in Los Angeles gestorben.
Ja.
War eben wirklich ein deutsch-amerikanischer Schauspieler, der aber aufgrund seines exotischen Looks immer wieder auf diese Schurkenrollen gebrandmarkt hier eigentlich wurde. Er hat eigentlich fast nie, hier in diesem Film spielt er auch wieder einen Schurken.
Ja.
Und er hat wirklich immer nur Schurken gespielt, egal was er gemacht hat.
Also, ich weiß, er war wirklich ein sehr gut aussehender Bösewicht.
Genau.
Ne?
Und das wollte ich an der Sache nochmal teilen, weil ich habe das Gesicht gesehen und dachte sofort, ey, das ist doch der den schwarzen Falken spielt.
Ja.
Und sowas finde ich immer herrlich, wenn wir solche Entdeckungen machen.
Ja,
so eine Entdeckung habe ich übrigens in dem Film, den wir in der nächsten Folge mal besprechen wollen. In der nächsten Folge, kleiner Spoiler, soll es ja nochmal um Sacramento gehen.
Ja.
Und,
auch kein B-Film, aber
auch kein B-Film.
Mit den berühmtesten, wichtigsten
B-Film-Akteuren
auf jeden Fall.
Mit Randolph Scott und Joel McCrea. Genau. Aber da gibt es das auch so eine Entdeckung. Aber das teile ich mit euch in der nächsten Folge. Ich glaube, da kann ich meinen Vater noch mit überraschen. Aber du wolltest zu dieser Folge noch was sagen. Nochmal zum Pony Express.
Ja, ich muss irgendwas sagen. Also ich werde auf jeden Fall möchte ich diesen Film auch den Hörerinnen empfehlen.
Mhm.
Meine Frau, also deine Mutter. Ne?
Ja.
Die hat den auch mehrmals gesehen mit mir.
Mhm.
Ich fand den Film auch großartig.
Ja.
Ne? Okay, ich wollte dann das noch ergänzen. Der Julius hat irgendein Zeitzeichen erwähnt. Ich erwähne auch ein Zeitzeichen. Das ist auf Bayern 2, das heißt Kalenderblatt. Und da wird diese Geschichte von Bill Hickok und die Geschichte dieses Duells auch nochmal in wunderbarer Weise in 5 Minuten von einer Frau, die ich noch aus meiner Kindheit kenne, ich glaube von Hörspielen oder so, eine wunderbare Sprecherin.
Die erzählt diese Geschichte nach.
Mhm.
Ja.
Kann man nach, also Bayern 2 Kalenderblatt.
Können wir auch gerne, es gibt ja bei Spotify beispielsweise diese Shownotes.
Da
können wir das gerne mal reintun. Ja, dann könnt ihr euch das gerne anhören, diese beiden Sachen. Das ist immer sehr, sehr interessant. Ich würde sagen,
damit kommen wir zum
Fazit zu Pony Express.
Ja.
Hau du mal raus. Du hast dir den Film ja ausgesucht.
Ja, ich habe.
Ich erwarte eine gute Bewertung, komischerweise.
Ja, die ist auch gut.
Mindestens 2 Sterne.
Mehr.
Nein.
Also, ich muss noch sagen, natürlich wurden auch vorher Briefe transportiert zwischen dem Osten
der USA. Ja, dazu muss ich auch noch gleich was sagen.
Du hast auch einen guten Punkt.
Aber die Postkutsche brauchte die doppelte Zeit.
Ja.
Ne?
Genau.
Wenn die Postkutsche 10 Tage brauchte, dann schaffte dann in 5 war es nicht zu schaffen. Aber dieser Pony Express, also im Grunde war es ja eine Briefkette, der konnte eine Nachricht quer über den Kontinent in 10 Tagen verfrachten, während das mit der Postkutsche mindestens 20 Tage dauerte.
Ja.
Das wollte ich noch erzählen. Jetzt bewerte ich den Film, richtig?
Genau.
Und ich wollte noch ganz kurz sagen, ich habe am Anfang einen kleinen Fehler gemacht.
Oh.
Diese Pony Express Linie lief nämlich nicht von der Ostküste bis zur Westküste, das wäre sehr weit gewesen, sondern die ging von Missouri, also so im mittleren Westen der USA, bis nach Kalifornien.
Da wollte ich gerade sagen.
Halbe Strecke.
Das ist gut, dass du das jetzt sagst, weil da war mir 10 Tage, kam mir in dem Moment, in dem ich es aussprach,
dachte ich nämlich auch gerade
kam mir das unwahrscheinlich vor. Gut, dass du uns gerettet hast.
Ich wollte uns doch in dieser Folge retten.
Ja, genau.
Sehr gut.
Macht nichts.
Ich habe das nämlich in meinen Notizen so hier, die Postverbindung zwischen Missouri und Kalifornien.
Ich habe auch gedacht, 10 Tage.
Das ist ein bisschen weit von New York nach Sacramento. Ja.
Und als sie auch losritten, da sah das auch gar nicht aus wie ich sag mal, Boston.
Nee, gar nicht.
Nee. Okay, haben wir das klargestellt. Wunderbar. Egal, jetzt der Film. Ich fand, das war ein sehr gut gelaunter Western.
Mhm.
Ich fange mal mit den dürren Einwänden, die ich gegen den Film habe. Also der Humor war jetzt nicht so mein Ding. Das klang schon sehr bieder. Ne?
Ja, sehr. Und es war auch sehr so auf diese Danny immer runter. Ja. Da wurde immer gesagt, müsst ihr euch vorstellen, Danny war so, ist halt so eine jüngere Frau, die auch gerne, die auch selber mit Männerkleidung trägt.
Stiefeln
und genau.
Ja.
Und das auch mit der Pistole umgehen kann. Ja. Und dann hieß es halt immer nur von Wild Bill Hickok, also Forrest Tucker.
Sei mal still,
sei nicht so vorlaut. Ja. Da wurde die immer sehr über den Mund gefahren, das gefiel mir nicht.
Das gefiel uns nicht, aber das sehen wir, also wir sind beide Historiker, sowas sehen wir aus der, verstehen wir aus der Zeit.
Ja.
Aber deshalb muss man das ja heute nicht mehr gut finden.
Männerbild aus den 50er Jahren.
Ja, es war halt so und das fand ich, ich meine, das hat mich jetzt nicht moralisch entrüstet, weil wie gesagt, der Film ist von 53, aber es war einfach langweilig und nicht lustig.
Ja,
ne?
Und überholt.
Ja. Und also das störte mich, also manche Dialoge auch, die waren so oft witzig getrimmt, aber eine Screwball-Komödie war das jetzt nicht. Und das fand ich nicht so gut. Dafür ziehe ich auch einen Punkt ab. Und jetzt komme ich zu den Sachen, die mir gefallen haben. Also es gab pralle Action und keine Psychologie. Wunderbar. Psychologie gehört zu einer anderen Filmgattung, gehört nicht in Western, finde ich. Macht man ja gerne schon mal, aber liebe ich eigentlich nicht. Die Schauwerte waren prächtig. Ich habe über die Landschaft versucht, nichts zu schwärmen, habe es dann aber doch so ein bisschen andeutungsweise getan. Es war sehr handlungsreich.
Ja.
Da fehlt mir der Minuspunkt. Also im ersten Drittel zog sich das ein bisschen. Das war ein fulminanter Einstieg und dann hinterher war es doch, aber vielleicht auch erforderlich, um die etwas komplizierte Handlung, aber die wurde unnötig verkompliziert in der Darstellung.
Ja.
Hätte man raffen können. Da habe ich auch noch ein bisschen was abgezogen. Aber das hast du gesagt. Also wir sehen einen sehr agilen, jungen Charlton Heston. Flott wie die Feder in seiner Hutkrempe. Forrest Tucker hat mir auch gut gefallen. Mhm. Die beiden Frauen, Rhonda Fleming und Jane Sterling, fand ich auch, waren auch prima dargestellt.
Ja.
Also war toll. Ich habe mich für 3,5 von 5 Punkten entschieden.
Wow, okay, gut. Soll ich mich direkt anschließen?
Ja, gerne. Mit der Punktzahl auch?
Nee, ich sage mal ganz kurz,
was
ich nur aufgeschrieben habe, es deckt sich aber fast damit. Also ich habe mir aufgeschrieben, für mich war das ein farbenprächtiger Western, weil typisch für die 50er Jahre. Also man hat an Technicolor, hat man wieder nicht gespart. Charlton Heston fand ich sehr gut gelungenen Auftritt. Mhm. Auf jeden Fall hat es sehr schön gespielt, so wie ich ihn auch immer in Erinnerung behalten
so
möchte. Ich möchte ihn nicht als NRA-Vertreter in Erinnerung behalten, sondern eben als der in 50er und 60er Jahren war.
So gar nicht macho-esk.
Genau,
Fand ich auch. Also ich
meine, schon im Umgang mit den Frauen natürlich schon.
Aber nicht so schlimm wie Wild Bill.
Nee, das stimmt.
Ne?
Ja.
Aber doch, ja.
Da sage ich nein, Papa.
Ja, er jongierte immer so hin und her zwischen diesen beiden Frauen.
Ja. Hast recht.
Nee, er ist sehr macho.
Hast recht.
Zeit gesehen natürlich.
Und nicht in seinen Sprüchen, aber er verteilte sehr ausgiebig Küsschen an beide Frauen.
Genau.
Und dann fand ich aber auch, und auch wenn das historisch, nur die Figuren historisch sind wahrscheinlich, die sie verwendet haben, fand ich aber, wie sie es miteinander verwoben haben, sehr unterhaltsam.
Ja, ja.
Also die beiden mal zu Freunden zu machen, das fand ich aber sehr schön.
Aber echte Männerfreundschaft gefiel uns doch.
Das gefiel mir.
Ja.
Und deswegen ist es für mich
die alten unterhaltsames Werte,
Abenteuer gewesen.
Gefällt uns doch.
Ja, das gefiel mir gut.
Ja.
Also für mich so ein Abenteuer-Western gewesen, sehr unterhaltsam. Und deswegen kriegt er von mir tatsächlich nur einen halben Stern mehr als von dir.
Oh, gut.
Also ich sage 4 von 5.
Kann ich mir aber auch einschließen. Ich habe eine Wertung.
Nee, ist okay. Du bleibst bei 3,5.
Ich bleibe ja dabei. Das ist ja gut. Das ist ja gut.
So.
Das
klingt so. Ist doch gut.
Ja.
Also absolut, weil ein Hörer uns mal schrieb, empfehlt doch mal Filme, die man auch gucken kann.
Haben wir jetzt gemacht.
Wir haben das auch schon öfter gemacht. Aber manchmal warnen wir euch auch tatsächlich, weil wir denken, dann vergeuden wir unsere Lebenszeit lieber als ihr.
Ja,
so als und, quasi.
Ja, wir haben das mit einem Film, dem letzten Film gemacht, weil der wirklich einen Legendenstatus hat, der überhaupt nicht verdient ist. Und das mussten wir auch mal klarstellen. Ein grober Film mit grober Darstellung.
Aber weil wir das eben nicht weil wir eben gesagt haben, das kann ja nicht alles sein, werden wir uns in der nächsten Folge witzigerweise in eine Stadt begeben, um die es ja hier auch geht. Nämlich das Sacramento.
Ja.
Und werden
so
noch
heißt der Film auch.
Ja, und auf Englisch heißt der Ride the High Country.
Ja.
Und da werden jetzt viele von euch schon wissen, den kenne ich, super.
So viele kennen den gar
aber
nicht.
Aber werden wir mal sehen, wie viele von euch den kennen. Wir werden den sehr ausführlich wahrscheinlich besprechen in der nächsten Folge.
Kann man den irgendwie bei YouTube ansehen?
Nee, den müsst ihr euch so besorgen.
Also,
was ich auch noch mal sagen wollte, kauft euch den
oder
ein weiterer Tipp, wenn ihr in einer großen Stadt wohnt oder auch in einer mittelgroßen Stadt oder in einer kleinen Stadt,
oder in gar
keiner Stadt. Meldet euch mal bei der Stadtbücherei eures Vertrauens an, also der Vorort-Stadtbücherei, da liegt der Sacramento 100%, weil das ein Klassiker ist und den könnt ihr euch da auch einfach mal ausleihen.
Ne?
Könnt ihr euch einfach mal ausleihen. Und da geht es nochmal darum, nochmal um Joel McCrear
und
nochmal um Randolph Scott.
Und wieder um Freundschaft.
Ja, und genau,
um
wieder um Freundschaft.
Und so weiter. Wunderbar. Also wir sollten vielleicht zusammen im Chor, sollten wir mal sagen, ich gebe vor, kauft euch diesen Film.
Ja. Also eins, zwei, drei. Kauft euch diesen Film.
Ihr macht sowieso nie das, was wir erwarten. Wir erwarten ja auch nicht, dass ihr macht, was wir erwarten.
Nein.
Ne, aber das wäre wirklich ein Fehler, wenn ihr das nicht in Erwägung ziehen würdet. Ich meine, ob ihr den kauft oder seht, das ist ja jetzt egal. Aber ihr dürft euch das nicht entgehen lassen. Ich liebe diesen Film.
Das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge besprechen. Deswegen freut euch darauf. Und ich würde sagen, wie immer, ne, wir satteln auf. Diesmal verlassen wir deine Ranch in Richtung der nächsten Folge. Auf geht's nach Sacramento. Bis bald, ihr Lieben. Ciao.
Ja, ciao.